Deutschlandfunk, Andruck.
Die Unruhen im Kosovo im vergangenen Frühjahr sind vielen vielleicht noch präsent. Auslöser war eine Kommunalwahl. Im Norden, wo die serbische Minderheit lebt, waren 4 ethnische Albaner zu Bürgermeistern gewählt worden. Serben hatten die Wahl zuvor boykottiert und versuchten dann, die gewählten Amtsträger an ihrer Arbeit zu hindern. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften wurden zahlreiche Menschen verletzt. Nun sammeln Serben Unterschriften für eine Petition, um Neuwahlen zu erreichen. In Serbien hat eine Oppositionspartei Klage eingereicht, weil sie der Regierungspartei von Präsident Vučić Betrug bei den Parlaments- und Kommunalwahlen im Dezember vorwirft. 2 von einigen Konflikten, die zeigen, die Balkanregion ist auch viele Jahre nach den Kriegen nicht unbedingt stabil und ebenfalls nur bedingt auf dem Weg in die EU. Einer, der das alles seit langem und sehr genau beobachtet, ist Florian Bieber. Er ist Professor für Geschichte und Politik Südosteuropas an der Universität Graz und Leiter des dortigen Zentrums für Südosteuropa-Studien. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Pulverfass Balkan und ich konnte vor der Sendung mit ihm darüber sprechen. Herr Bieber, bevor wir zu den einzelnen Themen Ihres Buches kommen, Sie grenzen darin ja die Balkanregion ein. Um welche Staaten geht es Ihnen und warum konzentrieren Sie sich auf diese?
Ja, also ich beschäftige mich in erster Linie mit dem Westbalkan. Dieser Begriff ist sozusagen ein Kunstgriff der Europäischen Union, vor 20 Jahren kreiert, um jene Staaten zu beschreiben, die noch nicht in der Europäischen Union sind. Das heißt, das sind Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Albanien und Nordmazedonien, also überwiegend ehemalige Teilrepubliken Jugoslawiens und Albanien.
Und warum konzentrieren Sie sich auf diese Region?
Ja, es sind eben genau diese Staaten, die nicht in der Europäischen Union sind, die seit so langer Zeit auf einen Beitritt warten, seit mittlerweile über 20 Jahren. Der geht nicht wirklich voran und das macht sie besonders verwundbar. Das heißt, wenn man einmal in der Union eingebunden ist, dann gibt es mehr Einschränkungen, wie frei man mit anderen globalen Akteuren zusammenarbeiten kann. Es gibt mehr Strukturen. Natürlich sieht man auch in der Union diese Probleme. Man denke beispielsweise an Viktor Orban in Ungarn. Ja. Aber auf dem Westbalkan ist das noch stärker ausgeprägt, weil es dort auch das Erbe von Staatszerfall und Krieg der 90er Jahre gibt.
Ja, das Pulverfass im Titel Ihres Buches, das deutet ja etwas Instabiles, sogar etwas Explosives an. Worin besteht das denn im Einzelnen?
Ja, ich glaube, mir ist es wichtig zu betonen, dass es nicht etwas Natürliches ist. Das heißt, der Balkan ist nicht von sich aus ein Pulverfass, was droht zu explodieren, sondern in erster Linie ein Pulverfass dadurch geworden ist, dass es etwas von der Europäischen Union vernachlässigt wurde. Man glaubte quasi mit dem Versprechen, man könnte der Union beitreten und der Friedensordnung nach den Kriegen sei an sich die Probleme der Region gelöst und man müsste nur warten, bis die Länder beitreten. Und das war ein Trugschluss. Man hat sich dann mit der Region nicht mehr so viel beschäftigt, nicht versucht, die Probleme zu lösen. Und das hat eigentlich zu der jetzigen Situation geführt, wo einige Regierungen und Parteien in der Region versuchen, eben mit Russland, mit China und mit anderen Partnern gute Beziehungen aufzubauen, die nicht mehr wirklich versuchen, der Europäischen Union beizutreten und damit an sich die Region in eine Situation führen, wo die Lage sich eigentlich eher verschlechtert. Und hinzu kommt, dass viele der Krisen der 90er Jahre, die Kriegsauslöser und die Kriegsfolgen, nicht aufgearbeitet sind und dementsprechend diese offenen Fragen immer wieder zu Spannungen führen, wie beispielsweise zwischen Serbien und Kosovo.
Der Untertitel, wie Diktaturen Einfluss in Europa nehmen, das haben Sie auch gerade schon angesprochen, der kündigt ein großes Thema in Ihrem Buch an. Sie beschreiben, wie China, Russland, die Türkei oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate vor allem durch Geschäfte, aber auch politisch auf die Region einwirken. Das unterscheidet sich dann im Kern wenig von dem, was diese Staaten auch anderswo machen. Also China nimmt mit Infrastrukturprojekten Einfluss, die Türkei über kulturelle und religiöse Verbände. Allerdings, wie Sie schreiben, in Europa, aber ohne EU-Regeln. Was bedeutet das dann wiederum für einige Staaten, die ja eine angestrebte EU-Perspektive haben?
Viele dieser Beziehungen untergraben eigentlich den EU-Beitrittsprozess, denn es geht ja eben oftmals nicht nur um Investitionen oder um Kredite, sondern eben auch um Einflussnahme. Es geht auch darum, dass viele dieser, sei es Kredite oder Investitionen, nicht nach EU-Regeln stattfinden. Da werden die Umweltstandards der Europäischen Union nicht eingehalten, da werden die Ausschreibungsstandards der Union nicht eingehalten. Das geht eben leichter außerhalb der Union als in der Union. Und davon profitieren Länder wie China. Die sind vielleicht nicht unbedingt dagegen, dass Serbien oder ein anderes Land der Union beitritt, aber durch ihr Verhalten stärken sie letztlich Autokraten, weil viele dieser Investitionen oder Kredite Staatsgeheimnisse werden. Man weiß sehr wenig, wie das Geld fließt, von wem an wen. Und das stützt letztlich autoritäre Tendenzen auf dem Balkan und untergräbt Rechtsstaatlichkeit in der Region. Und das macht einen EU-Beitritt natürlich schwieriger. Einige dieser Akteure wie Russland haben sicherlich ein Interesse daran, dass die Länder nicht der Union beitreten, sondern dass die Union quasi bloßgestellt wird.
Nun gibt es ja auch deutsche Investoren, die gerne in Serbien tätig sind, auch weil man vielleicht bestimmte Arbeitsrechtsmaßnahmen nicht ergreifen muss, weil man Umweltauflagen weniger hat als in der EU. Welches Licht wirft das denn auf die Europäische Union?
Das ist natürlich auch ein strukturelles Problem. Man investiert oft gerne in die Länder, weil eben die Gehälter sehr niedrig sein können, die Arbeitsbedingungen weitaus schlechter sind und damit man günstiger Arbeitsplätze, also günstiger Fabriken oder ähnliche aufbauen kann. Es ist auch so, dass teilweise eben diese Geschäfte auf gleiche Art und Weise angebahnt werden. Man wendet sich direkt an den Präsidenten. Man denke beispielsweise in Serbien hat er einen deutschen Wirtschaftsberater, der ihm von deutscher Seite bezahlt wird seit über 14 Jahren und der quasi hilft, ihm Geschäfte einzufädeln mit deutschen Unternehmen. All das wirft natürlich schon ein kritisches Licht auf die Union und auch auf Deutschland, weil man den Eindruck bekommt, dass die Geschäfte dann doch wichtiger sind als Fragen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Die EU hat es Ihrer Ansicht nach nicht nur schwer in der Region. Sie schreiben, sie sei gescheitert. Das klingt recht endgültig. Sehen Sie das so? Ist eine Annäherung bzw. Integration absehbar nicht möglich?
Also gescheitert, würde ich sagen, in der Art und Weise, wie die Union versucht hat, die Länder zu integrieren. Mhm. Es ist nicht so, dass der Beitrittsprozess grundsätzlich hoffnungslos wäre, aber in der Art und Weise, wie er in den letzten 20 Jahren verfolgt wurde, hat eben zu sehr beschränkten Ergebnissen geführt. Letztlich ist ja nur Kroatien beigetreten und das ist schon 10 Jahre her. Das ist also die längste Pause in einer Phase, wo kein Land beigetreten ist zur Europäischen Union seit den 70er Jahren. Und es gibt keine absehbare Perspektive, dass jetzt die nächsten beiden auf der Liste, also die Staaten, die am weitesten fortgeschritten sind, zumindest formal, Montenegro und Serbien, in den nächsten Jahren beitreten können. Das heißt, man muss sagen, dass die Situation so ist, dass der Prozess wirklich nicht vorangeht. Das heißt nicht, dass es hoffnungslos ist. Das heißt nur, man muss diesen Prozess neu denken, neu aufstellen und erkennen, dass man viel zu oft jene den Rücken gestärkt hat, die nur so tun, als würden sie beitreten wollen, die eigentlich nichts wirklich dahingehend unternehmen und auch oft nicht kritisch genug war, um die Probleme der Region zu identifizieren und eben auch die Autokraten zu kritisieren und zu sagen, dass diese nicht wirklich Partner für die Union sind. Das erschwächt es natürlich sehr für die demokratischen Kräfte der Region. Wenn sie versuchen, autoritäre Zustände in ihrem Land zu kritisieren, dann sagen die Herrscher, was wollt ihr eigentlich? Die Europäische Union sagt doch, es ist alles einigermaßen okay bei uns. Und das schwächt die demokratischen Kräfte, jene Kräfte, die sich für Reformen und einen EU-Beitritt tatsächlich einsetzen.
In Ihrem Buch nimmt Serbien sehr viel Raum ein. Das Land sieht sich nach wie vor als Opfer der NATO-Angriffe. Über die Rechtmäßigkeit dieser Angriffe kann man ja auch nach wie vor streiten. Aber eine Aufarbeitung der Ursachen, der Vertreibung und Ermordung hat kaum stattgefunden. Das gilt auch andernorts, schreiben Sie. Aber warum ist das in Serbien so deutlich, beziehungsweise der Nationalismus nach wie vor so ausgeprägt?
In Serbien wird das ganz bewusst von der Regierung gefördert. Das heißt, es ist eben nicht ein historischer Revisionismus, der quasi spontan entspringt, sondern der ganz gezielt durch die Medien, die von der Regierung kontrolliert werden, und Präsident Vucic und seiner Regierung unterstützt werden. Das heißt, dieser Opfermythos ist etwas, der in den letzten 10 Jahren noch sehr viel stärker geworden ist, als er es vorher war. Beispielsweise in Umfragen letztes Jahr wurde gefragt, warum jene Bürger Serbiens gegen einen Beitritt zur Union sind. Das sagen sehr viele, weil die EU die NATO-Intervention 99 unterstützt hätte. Erstens stimmt das überhaupt nicht, denn die EU als Institution hat die NATO-Intervention nicht unterstützt, denn die EU hat ja auch neutrale Mitgliedstaaten. Aber diese Sichtweise ist etwas, die vor 10, 15 Jahren niemand verfolgt hätte. Das heißt, wir sehen eigentlich einen Rückschritt, was dieser Umgang mit der Vergangenheit angeht und die Auseinandersetzung damit, von der Regierung gefördert. Und es liegt auch sehr viel daran, dass Serbien sich als das Land sieht, was am meisten vom Westen als verantwortlich gesehen wird und sich gegen diese Verantwortung wehrt, weil in den anderen Staaten ist die Wahrnehmung so, dass man Opfer serbischer Aggression war. Und in dieser Sichtweise werden auch viele Kriegsverbrechen, die auf eigener Seite begangen wurden, nicht aufgearbeitet. Aber Es ist nun mal so, dass die meisten Kriegsverbrechen und auch die Auslöser der Kriege in der Politik Slobodan Miloševićs in Serbien zu sehen sind. Und das ist etwas, mit dem sich die serbische Führung nicht auseinandersetzen will, denn letztlich kommt sie ja aus dem gleichen politischen Hintergrund wie Slobodan Milošević und seine Partner in den 90er Jahren.
Streitfall Kosovo. Serbien erkennt die Unabhängigkeit weiter nicht an, beziehungsweise zündelt hier auch immer wieder. Rückendeckung auf internationaler Ebene bekommt Serbien dafür von Russland, zuverlässiger aber noch von China. Welche Konsequenzen hat das?
Ja, Serbien pflegt auch aus dem Grund diese guten Beziehungen zu Russland und China, weil man will, dass man mit diesen zwei Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat, den ständigen Mitgliedern, natürlich die Möglichkeit hat, den Bemühungen für eine weitere internationale Anerkennung des Kosovos einen Riegel vorzuschieben. Und die Nichtlösung der Beziehungen zum Kosovo, das heißt die Weigerung Serbiens nach wie vor, den Kosovo zumindest faktisch anzuerkennen, schafft immer wieder die Krisen, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Das heißt, es schafft immer wieder diese Momente der Spannungen, die auch Präsident Vučić oftmals schürt, beziehungsweise auch dann Lösungsversprechen nutzt, um sich guten Willen im Westen zu erkaufen. Das heißt, diese sozusagen offene Baustelle hilft ihm auch, entweder durch Krisen oder die Lösung der Krisen, die er selber geschürt hat, im Westen Unterstützung zu bekommen. Das heißt, diese Instrumentalisierung von Krisen ist ein ganz wichtiger Kernbestandteil des Herrschaftssystems von Präsident Vučić.
Vielen Dank. Florian Bieber war das, Autor des Buches Pulverfass Balkan, wie Diktaturen Einfluss in Europa nehmen. Es ist im Christoph Links Verlag erschienen, füllt 248 Seiten und kostet 20 €.